Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. Das erste Thema betrifft das letzte Abstimmungswochenende. Da wurde knapp und überraschend die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Das betrifft in der Romandie vor allem einen Kanton, das Wallis. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie dort die Reaktionen ausfielen.
Man zeigte sich schlicht und einfach entsetzt. Das Wallis hat ja die Initiative mit über 75% der Stimmen abgelehnt. Fast alles, was im Kanton Rang und Name hat, mobilisierte sich dagegen und musste zusehen, wie der Rest der Westschweiz der Vorlage zustimmte. Und man gab sich nach dem Ergebnis doch sehr entrüstet. Die Romans, die ja so gerne vom sonnigen und weißen Wallis profitieren, hätten den Bedürfnissen des Bergkantons nicht Rechnung getragen. Sie hätten das Wallis fallen lassen, ja sogar gedemütigt, sagten verschiedene politische Exponenten.
Man fühlt sich also verraten und das große Wundenlecken ist jetzt im Gang. Aber was für Folgen sind denn anzunehmen?
Das ist noch sehr schwierig zu beurteilen. Einige sagen, das Wallis jammere ja nur. Andere sagen, die dort geäußerten Sorgen seien durchaus gerechtfertigt. Im Vordergrund steht natürlich die Wirtschaft und vor allem der Bau. Und da sagen viele Unternehmen, sie werden Angestellte entlassen müssen, das Unternehmen reduzieren oder sogar schließen. Wie glaubwürdig solche Töne tatsächlich sind, wird sich aber noch zeigen. Eine weitere Konsequenz, die momentan für heftige Spekulationen sorgt, ist die Entwicklung der Grundstück- und Immobilienpreise. Werden sie vorübergehend steigen, weil man noch eine Zeit lang Zweitwohnungen bauen darf, bis das Gesetz in Kraft tritt? Diese Frage hat der Bundesrat diesen Donnerstag beantwortet. Das Gesetz und die 20%-Schwelle der Zweitwohnungen gelte per sofort und somit können nur noch bei Baubewilligungen abgegeben werden in Gemeinden, wo deren Proportion unter dieser Schwelle liegt. Somit könnte es zu einem widersprüchlichen Trend kommen. Die Grundstücke werden sich viel billiger verkaufen, die bereits bestehenden Chalets aber könnten viel teurer werden, hört man im Wallis. Doch dort wurde während der Kampagne einiges behauptet im Hinblick auf die Zukunft, das sich nicht oder zumindest noch nicht erwiesen hat.
Sucht man denn jetzt schon aus Auswegen aus dieser neuen Situation?
Ja und wie? Man erinnert die Initianten daran, sie hätten ja während der Abstimmungskampagne Ausnahmen versprochen, etwa bei Erbschaften von Zweitwohnungen, die somit auch Zweitwohnungen bleiben sollten. Man überlegt sich auch bereits, wie man das Gesetz umgehen könnte, etwa indem man eine Gemeinde, die über der 20%-Grenze der Zweitwohnungen liegt, mit einer anderen Gemeinde, die die Schwelle nicht erreicht hat, fusionieren könnte. Und bei diesen möglichen Umwegen lässt man momentan ganz allgemein der Fantasie freien Lauf. Es werden sicherlich noch zahlreiche mehr oder weniger glaubwürdige Ideen auftauchen in den nächsten Wochen.
Ron Hochuli, wir haben es jetzt vorhin angedeutet gehabt, man fühlt sich im Wallis verraten vom Rest der Romandie. Jetzt umgekehrt, wie sind die Kommentare im Rest der Romandie zu den Reaktionen aus dem Wallis?
Ehrlich gesagt zeigt man eher wenig Mitleid. Die Walliser hätten eine schlechte Kampagne geführt, sie hätten auch die falschen Exponenten ins Rampenlicht gestellt, wie etwa der Immobilienkönig Jean-Marie Fournier, der halb Wesonat und auch ganz Nanda besitzt und das Image eines lokalen Magnaten hat und auch ein Stück weit pflegt. Das sei nicht gerade die glaubwürdigste Persönlichkeit gewesen, die man sich vorstellen konnte für eine solche Kampagne und auch die Walliser Reaktionen nach der Abstimmung wurden heftig kritisiert. Das Wallis benehme sich in der Schweiz wie Korsika in Frankreich. Man rebelliere, man drohe, man jammere schließlich, ohne sich je selbstkritisch in Frage zu stellen. Denn wenn man die eigene Raumplanungspolitik je analysiert hätte in den letzten Jahren und daraus die nötigen Schlüsse gezogen hätte, wäre es mit Sicherheit gar nie zu dieser Initiative gekommen. Schließlich müsse man nun das Abstimmungsresultat als Chance betrachten und sich nicht nur als hilfloses Opfer darstellen. Wie man sieht, obschon die Westschweiz das Wallis im Großen und Ganzen zwar sehr mag, Mitleid bei diesem Thema gibt es kaum.
Kommen wir zum zweiten Thema, Ron Hochul. Da geht es um eine kleine Freiburger Gemeinde namens Sernia. Diese Gemeinde liegt in der Gruyère und sie ist richtig winzig, hat aber große finanzielle Schwierigkeiten. Und da hat man sich einen ganz speziellen Ausweg aus dieser finanziellen Misere erdacht. Wie sieht denn das Rezept aus gegen die Finanzschwäche?
Eine regelrechte Bettelaktion sei dies, konnte man in verschiedenen Zeitungen diese Woche lesen. Sernia hat vor knapp einem Jahr sehr diskret einen Brief verfasst an die gesamten Mitglieder der Schweizer Gemeindenvereinigung. Das sind immerhin knapp 1800 Gemeinden von insgesamt knapp 2500 im ganzen Lande. Der Titel des Briefes lautete Hilfe! Die Gemeinde Sernia im Herzen des grünen Gräerzer Landes ist dringend auf ihre Unterstützung angewiesen.
Und ist jetzt da Geld zusammengekommen?
Wenig mussten die Gemeindebehörden diese Woche eingestehen. Insgesamt 20.000 Franken, da war man schon ein wenig enttäuscht. Dabei muss man sagen, dass die Geldgeber, die nicht genannt wurden, im Wesentlichen aus der deutschen Schweiz stammen.
Und doch scheint sich jetzt eine Lösung abzuzeichnen.
Ja, mehr oder weniger eine Lösung für Sernia auf kurze Frist nicht unbedingt, aber es gibt tatsächlich andere Wege. Diese Woche wurden in den Medien Fakten enthüllt, die ja nur wenig bekannt sind, und zwar, dass es verschiedene Fonds gibt zur Unterstützung kleiner Ortschaften und vor allem Berggemeinden. Der eine ist die Patenschaft Berggemeinden, die seit über 70 Jahren konkrete Bauinvestitionen unterstützt und jährlich über 20 Millionen Franken verteilt an verschiedene Berggemeinden. Im Weiteren, und das ist wahrscheinlich noch weniger bekannt, ist die Stadt Zürich ein großzügiger Mäzen. Innerhalb der 10 letzten Jahren hat sich die Stadt an verschiedenen Projekten in kleineren Gemeinden beteiligt. Rein im Kanton Freiburg hat Zürich über 700.000 Franken ausgegeben.
Nun kann man sich aber auch vorstellen, dass es da Reaktionen seitens der Politiker, der verantwortlichen Politiker gibt, dass da eine kleine Gemeinde im Friburgischen irgendwie einen Bettelbrief versendet. Das ist doch schon eine spezielle Sache.
Absolut. Und die Aktion der Gemeinde Sernia wurde diplomatisch als originell bezeichnet vom Freiburger Regierungsrat. Doch die Kantonsbehörden gerieten eher in Verlegenheit, als sie diese Woche davon erfuhren. Denn ein solcher Hilferuf sei ganz eindeutig image-schädigend. Nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für den ganzen Kanton, sagte der freiburgische Finanzendirektor Georges Godel. Dazu komme, dass man sich damit selbst ein bisschen unglaubwürdig macht. Denn der Kanton Freiburg genießt in den letzten Jahren eine blendende finanzielle Situation. Man konnte die Steuern reduzieren und dennoch weiß man nicht, was man mit den ganzen Staatsüberschüssen anfangen soll. Insofern klingt natürlich der Hilfeschrei aus Sernia schon ein bisschen komisch.
Ron Hochuli, ein letztes Thema. Die Krankenkasse EGK hatte vor kurzem angekündigt, ihre Prämien im Juni schweizweit zu erhöhen. Und im Kanton Waadt ergibt das eine satte Steigerung um 35%. Dagegen wehrte sich das Gesundheitsdepartement der Waadt mit einer speziellen Aktion. Das Departement von Pierre-Yves Meyer verschickte nämlich Briefe an 35.000 Versicherte. Aber was stand denn da drin?
Der Brief wurde an alle Leute geschickt, von denen die Behörden wussten, dass sie bei der EGK versichert sind. Und sie wussten es, weil diese 35.000 Waadtländer Subventionen bekommen, um ihre Prämien zu bezahlen. Doch in der Tat will der Kanton bzw. Pierre-Yves Meyer allen Versicherten der EGK helfen in der Waadt, die Krankenkasse zu wechseln vor der Prämienerhöhung im Juni. Und im Brief wird sehr genau geschildert, wie man vorgehen soll.
Und wie soll denn das funktionieren?
Bei Prämienerhöhungen im Laufe des Jahres sieht ja das Gesetz tatsächlich die Möglichkeit vor, dass man die Kasse wechseln darf, doch dies auch nur, wenn man keine Prämien schuldig hat. Und das ist der große Coup des Kantons. Er will selbst den Leuten, die einen Teil ihrer Prämien noch nicht bezahlt haben, erlauben, die Kasse zu wechseln, indem er einen Teil der Schulden auf seine Kost nehmen will. Das ist natürlich auf der einen Seite eine großzügige Aktion. Im Weiteren will man natürlich auch die nicht subventionierten Versicherten aufmuntern, die Kasse zu wechseln. Und schließlich ist es eindeutig ein weiterer politischer Coup von Pierre-Yves Meyer, der dem heutigen Krankenkassenversicherungssystem schon lange den Krieg erklärt hat.
Also In anderen Worten, es ist ein unüblicher Schritt vielleicht von außen gesehen, aber trotzdem nicht die erste Schlacht.
Bei weitem nicht. Wie gesagt, Gesundheitsdirektor Meyer plädiert schon seit Jahren für eine Einheitskasse und er lässt es nicht nur bei dieser Überzeugung. Jahr um Jahr greift er die Kassen an, wo auch immer er kann, schaut sehr genau auf ihre Konten, auf die Rechnung seines Kantons und korrigiert, was er auch immer korrigieren kann. Es ist das große politische Feindbild der Kassen, damals auch von Pascal Couchepin, vom ehemaligen Gesundheitsminister. In der Romandie können sich die meisten noch erinnern, wie der Regierungsrat Maillard den Bundesrat Couchepin bei einer Fernsehdebatte fix und fertig machte zu diesem Thema. Und es wird sogar behauptet, dass diese Dauerkampagne von Maillard gegen die Versicherer dem Waadtländer seine Bundesratswahl letzten Dezember gekostet hat. Doch Bundesrat hin oder her, Pierre-Yves Maillard macht im selben Tempo weiter. Und in den nächsten Monaten wird er wohl auch Parteikollege Alain Berset, der heutige Gesundheitsminister, stark herausfordern zu diesem Thema. Und bei dieser Perspektive wird es wohl auch Bundesrat Berset nicht ganz wohl sein.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
In unserem Wochenrückblicksgespräch kommen wir zuerst auf ein Ergebnis vom vergangenen Abstimmungswochenende zu sprechen. Auch im Tessin wurde die gleiche Zweitwohnungsinitiative mit großem Interesse verfolgt. Wir wissen, die wurde knapp angenommen. Ich habe Gerhard Lob gefragt, wie das Ergebnis im Tessin kommentiert wurde.
Ganz generell lässt sich sagen, es herrschte Ernüchterung nach dem Abstimmungssonntag, zumindest von den maßgeblichen offiziellen Stellen. Ich erinnere daran, dass die Kantonsregierung im letzten Moment ja die Vorlage zur Ablehnung empfohlen hatte. Das ist schon selten der Fall, dass überhaupt die Kantonsregierung zu einem eidgenössischen Urnengang eine Empfehlung erlässt. Der Kanton Tessin selbst hat so gestimmt, wie es eigentlich die Kantonsregierung wollte. Er hat nämlich diese Zweitwohnungsinitiative mit rund 54% abgelehnt. Aber wie wir wissen, die Vorlage kam hauchdünn durch auf Landesebene.
Wie sah denn die Situation aus in den Gemeinden, die ganz besonders stark von diesem Zweitwohnungsbau betroffen sind?
Das ist eben ganz interessant. Wenn man das Detailresultat anschaut, sehen wir sehr große Unterschiede. Schauen wir einmal auf das Locarnese, das ja sehr bekannt ist für den hohen Zweitwohnungsanteil. Da sagte beispielsweise Locarno ja zur Initiative, aber Ascona nein. Brissago nahm die Initiative an und so ging es ein bisschen hin und her. Interessant ist, ein wirklicher Fil Rouge zeigte sich in den abgelegenen Gemeinden, das heißt in den Tälern des Centovalli, im hinteren Maggiatal, auch in der Leventina oben. Dort sagten die Gemeinden durchwegs Nein zu dieser Initiative.
Wie erklären Sie sich jetzt dieses Ergebnis?
Ja, wenn ich zuerst einmal auf die Täler zu sprechen kommen kann, diese Ablehnung der Initiative hängt damit zusammen, dass eben die Bauwirtschaft in den Talschaften häufig wirklich noch eine der wirtschaftlichen Aktivitäten ist und dass diese Täler ja von Abwanderung eher betroffen sind und dass dort keine Bauphänomene zu sehen sind, die eine Verbauung beinhalten, so wie man das von den Kampagnenfotos gesehen hat, sondern es sind eigentlich Umstrukturierungen, Umbauten von bestehenden Häusern, die verlassen werden, weil es ja eine Abwanderung aus diesen Talschaften gibt. Und manche Familien behalten dann diese Wohnungen als Zweitwohnungen. Insofern ist das Phänomen dort gegeben, der Zweitwohnung, aber nicht durch einen großen Bauboom. In den unteren, also tiefer gelegenen Ebenen, Locarnese, erkläre ich mir das Phänomen, dass die Initiative doch recht viel Zuspruch gefunden hat, vor allen Dingen mit der Bautätigkeit, die dort eben viel stärker sichtbar ist und die kalten Betten. Ich erinnere daran, dass gerade beispielsweise Murda Alto hat viele Hotels verloren, beziehungsweise wurden die abgerissen. Dort sind riesige Wohnblocks entstanden, Wohnblocks, die das typische Phänomen haben, dass die Rollläden immer geschlossen sind. Und das stört natürlich schon viele Einheimische, diese geschlossenen Läden in bester Lage. Und sie selber leiden darunter, dass sie sich eigentlich keine Immobilie leisten können, denn die Bodenpreise sind hier wirklich exponentiell gestiegen.
Nun wurden auch Befürchtungen laut, dass in Sachen der bereits umstrittenen Rustici, das ist ein Thema, das wir immer wieder besprochen haben, dass in dieser Sache jetzt gar nichts mehr geht. Wie präsentiert sich jetzt die Situation genau?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Dort sind große Befürchtungen, weil natürlich die Rustici befinden sich alle in Gemeinden, wo der Zweitwohnungsanteil 20% längst überschreitet, auch in diesen oberen Talschaften. Aber man muss auch sagen, dass ich genau über diese Frage etwa mit Vera Weber, der Kampagnenleiterin, gesprochen habe, noch vor der Abstimmung. Und sie meinte, nach Rücksprache mit diversen Juristen, dass die Rustici, also alle diese alten Ställe auf Mainseesen, die umgebaut werden, seien nicht von der Initiative betroffen. Denn da geht es ja um das Bauen außerhalb von Bauzonen, während die Initiative sich hauptsächlich oder einzig auf die Bauten innerhalb von Bauzonen beschränkt. Aber man muss jetzt natürlich sehen, ob das auch die Juristen des Bundes so sehen. Das ist wohl eine der vielen Fragen, die im Moment offen sind und die danach rufen, beantwortet zu werden.
Unser zweites Thema, Gerhard Lob. Da kommen wir auf ein Projekt zu sprechen, über das im Tessin schon seit 2 Jahren diskutiert wird. Und da geht es um eine kantonale Steueramnestie. Nun ist diese Amnestie diese Woche im Großen Rat überraschend gescheitert. Wie war denn das möglich?
Ja, entscheidend war am Ende das Votum der Fraktion der Lega, welche diese Steueramnestie überraschend ablehnte. Und so kam es, dass am Ende nur 3 Stimmen den Ausschlag gegeben haben. 42 dagegen, 39 dafür. Das war eine wirklich sehr knappe Ablehnung. Das bürgerliche Zentrum in der Mitte aus FDP, CVP und SVP reichte eben dann nicht aus, um diese Steueramnestie durchzubringen. Die Lega stimmte zusammen mit den Grünen im Übrigen und der SP und schaffte diese fast schon, zumindest für unseren Kanton, doch sensationelle Mehrheit.
Die Lega war dagegen. Das erstaunt nun allerdings. Wie konnte es denn dazu kommen?
Das erstaunte wirklich. Ich muss daran erinnern, dass die Lega vor über 2 Jahren zu denen gehörte, die genau diese Steueramnestie sogar gefordert haben in einer parlamentarischen Initiative. Und nun stimmten sie dagegen. Das ist nicht ganz so leicht zu begreifen. Es hängt ein bisschen mit der Politik zusammen, die sie machen, die insbesondere vom Chef Giuliano Bignasca aus seinem Headquarter bestimmt wird. Er hat nämlich die Losung ausgegeben, wir sind nur noch für diese Steueramnestie, wenn auch Steuererleichterungen kommen, und zwar in großem Umfang. Andere Parteien, die bürgerlichen Parteien, wollten diese Dinge splitten. Sie haben gesagt, wir reden jetzt hier über die Steueramnestie und dann separat über Steuerreduktionen. Und das wollte wiederum Bignasca nicht, so hat er am Ende die Losung ausgegeben, dagegen zu stimmen.
Und wie hat nun die freisinnige Finanzdirektorin Laura Sardes auf das Votum des Parlaments reagiert?
Ja, sie war richtig sauer, würde ich mal sagen, denn man muss das auch verstehen, sie kriegt ihre Vorlagen tatsächlich nicht mehr durch. Sie hat jetzt 2 Jahre daran gearbeitet. Die Regierung war im Übrigen auch bereit, auf den Parlamentsvorschlag der vorberatenden Kommission der Mehrheit einzugehen, dass noch die Steuersünder noch etwas mehr Steuern erlassen, wenn sie ihre Schwarzgelder ins Reine bringen. Aber jetzt war sie wirklich sauer. Sie meint, dass das Parlament eigentlich sehr widersprüchlich arbeitet. Auf der einen Seite wird immer gefordert, dass man die Regierung sparen solle und mehr Einnahmen generieren solle. Würden aber konkrete Projekte gemacht, dann würde das Parlament dies ablehnen. Und sie sprach sehr konkret von, auf Italienisch, einer Presa in Giro. Und das ist schon ziemlich hart, denn volkstümlich heißt das einfach eine Verarschung, auf Deutsch gesagt. Und das zeigt ungefähr den Gemütszustand der freisinnigen Finanzdirektorin. Aber das ist nun mal die politische Realität, insbesondere seitdem die Lega doch vor einem Jahr kräftig zugelegt hat.
Und inwiefern widerspiegelt das jetzt die Machtverhältnisse im Kanton?
Eben, das ist ganz interessant, weil eigentlich diese bürgerliche Mitte, welche die Kantonspolitik immer bestimmt hat über Jahrzehnte. Es reichte letztlich, wenn sich die CVP und die FDP im Kanton Tessin zusammengeschlossen haben oder ein Projekt verfolgt haben, hatten sie die Mehrheit, die Dinge durchzubekommen. Das ist nun wirklich seit April letzten Jahres nicht mehr der Fall. Und die Lega kann eigentlich von Sujet zu Sujet entscheiden, wo sie abstimmen will. Sie ist wirklich jetzt das Zünglein an der Waage in Bezug auf die Mehrheitsverhältnisse und die Lega ist eben mal rechts, mal links, wie jetzt bei der Steueramnestie am Ende und das ist natürlich eine große Veränderung für die Kantonspolitik und verunsichert auch die bürgerlichen Parteien der Mitte.
Kommen wir noch zu einem Thema, Gerhard Lob, das im Tessin allgemein auf Wohlgefallen getroffen ist. Der Nationalrat hat diese Woche eine Standesinitiative des Kantons gutgeheißen, wonach das Grenzgängerbesteuerungsabkommen mit Italien neu auszuhandeln wäre. Wie wurde das Votum jetzt aufgenommen?
Ja, enthusiastisch würde ich sagen. Und ich fand das ganz interessant. Diese Woche, als ich die Zeitungen anschaute, hat man darüber in der Deutschschweiz praktisch gar nicht berichtet. Es kamen einige Kurzmeldungen im Inlandteil, während hier im Tessin waren das wirklich die Zeitungsaufmacher. Und auch bei den elektronischen Medien, Radio und Fernsehen wurde sehr, sehr ausführlich darüber berichtet.
Aber was bedeutet jetzt dieser Entscheid ganz genau?
Ja, es bedeutet, dass ein Auftrag an den Bundesrat ergangen ist, dass er dieses Grenzgänger-Steuerabkommen neu aushandelt. Und ganz zentral ist eben die Frage, wie viel der Quellensteuern, die der Kanton Tessin eintreibt von den Grenzgängern, zurücküberwiesen wird nach Italien. Das sind ja im Moment rund 36%. Und dieser Satz soll deutlich fallen, nämlich auf 12,5%. Das entspricht dem, was mit den Grenzgängern aus Österreich in der Ostschweiz passiert. Und dieser Auftrag ist eben jetzt durch die Annahme dieser Motion stillschweigend erfolgt.
Nun ist, wir haben es vorhin gesagt, die Reaktion auf Tessiner Seite sehr enthusiastisch. Aber was sagen denn die Italiener?
Genau umgekehrt ist dort natürlich die Reaktion, weil diese Gemeinden haben das Gefühl, ja, für sie läuft im Moment alles quer. Wir wissen, dass seit 30. Juni letzten Jahres ist die Hälfte dieser Quellensteuer schon eingefroren. Sie haben schon Angst, dass jetzt Geld nicht kommt. Und nun sollen sie auch künftig weniger erhalten durch eine Revision des Staatsvertrags. Das passt ihnen gar nicht. Und da haben einzelne Sindaci, also die Gemeindepräsidenten, schon ziemlich ausgerufen. Denn natürlich, sie brauchen auch Geld für Infrastrukturen, für die Personen, die ja bei ihnen leben und dort auch die Schulen besuchen oder Spitäler aufsuchen, die also auf die Investitionen der Öffentlichkeit angewiesen sind. Und die Grenzgemeinden sind der Meinung, dass 12,5% viel zu wenig ist.
Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News. Als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.